Morgen, liebe Gemeinde, wir hören auf das Klavierspiel. Rolf? Wir beide? Okay. Ihr seid herzlich eingeladen. Der Gerd Getschmann hat was Schönes vorbereitet. Jetzt einfach zuzuhören. Genießt es. Dankeschön, Gerd. Ja, ein herzliches Willkommen zum zweiten Sonntag im Advent. Das Thema ist ein Bibelvers und dieser Bibelvers heißt: Richtet euch auf, bald werdet ihr gerettet. Und genauso wie die ganze Adventszeit birgt dieser Vers das Geheimnis von Ankunft. Ich lade euch ein, aufzustehen zum Gebet und diesen Retter mit mir anzubeten. Vater, ein zweites Mal in dieser Adventszeit erinnern wir uns heute daran, dass du Mensch geworden bist. Herr, und das ist gut so. Das macht uns Mut in dieser Welt, nicht allein zu sein. Du, Herr, hast zugesagt, mit uns unterwegs zu sein und das Licht in diese Welt zu bringen, uns aufzurichten, Herr, das ist das, was du versprochen hast und das, woran wir glauben wollen. Du weißt um uns und um alle, die uns wichtig sind und um unsere Arbeitssituation, um unsere Familien. Und du hast versprochen, dort aufzurichten. Das, Herr, wünschen wir, dass du diese Hoffnung in dem Gottesdienst jetzt wieder ganz neu in uns erwächst und uns ganz persönlich aufrichtest. Und ich danke dir für diese Zusage, für diese Hoffnung. Amen. Ihr dürft gleich bis nach vorne durchkommen. Aber das gelingt gut. Scheint sich rumgesprochen zu haben. Schön. Vielen Dank. Ich sage mal, gerettet werden, wer will das nicht? Aus all der Düsternis, die einen überkommen mag, wenn man Nachrichten hört oder liest. Gerettet werden, wer will das nicht? Aus all der Düsternis, die vielleicht einzelne von uns, oder soll ich sagen, jeden einzelnen von uns betroffen macht, wenn er aufgefordert ist, auszuhalten statt zu gestalten. Was macht es mit uns, wenn die Schlagzeile der Samstagszeitung heißt, immer mehr Rentner gehen zur Tafel? Was ist das für eine Botschaft, dann zu hören, richtet euch auf, bald werdet ihr gerettet. Was macht das mit uns, wenn wir Sorgen haben vor Prüfungen, vor Klausuren, vor Gesprächen mit dem Dienstherrn und wir hören diese Botschaft, richtet euch auf, bald werdet ihr gerettet. Was macht das mit uns, wenn Weihnachten immer näher kommt und mir scheint, dass es jedes Jahr noch ein bisschen schriller in den Geschäften blinkt? Und wir haben Sorge vor diesem Fest. Wir befürchten um die Konflikte, die aufzubrechen drohen könnten. Was macht das dann mit uns, wenn wir hören, richtet euch auf, ihr werdet gerettet? Was macht das mit uns, wenn wir politisch Richtung Westen oder Osten blicken und wir sehen die Mächtigen und ihre Macht und wir hören dann diese Botschaft, richtet euch auf, bald werdet ihr gerettet. Wir singen jetzt das Lied O komm du Morgenstern. Herzliche Einladung dazu.
mitten in der Katastrophe. So habe ich den ersten Gedankengang meiner Predigt überschrieben. Schauen wir uns doch einmal an, was in diesem Jahr schon passiert ist. Überschwemmungen, Zyklone und andere extreme Wetterereignisse machten im ersten Halbjahr dieses Jahres weltweit rund 7 Millionen Menschen zu Flüchtlingen. Bis Jahresende rechnet man mit insgesamt bis zu 22 Millionen durch Wetterereignisse vertriebene Menschen. Und damit wäre dieses Jahr 2019 eins der verheerendsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. In diesem Jahr zeichnen sich auch gravierende Folgen des Klimawandels im gesamten südlichen Afrika ab. In Malawi, Sambia, Namibia, Simbabwe, Botswana und Südafrika drohen größere Hitze, geringere Niederschläge und längere Dürreperioden. Und somit gab und gibt es auch Hungerkatastrophen. Ja, und in den letzten 3 Monaten hat es auch starke Erdbeben gegeben mit vielen Toten und Verletzten in Albanien, nahe von Tirana, in der Türkei, bei Istanbul und im Nordwesten des Iran und auf den Philippinen. Last but not least, Donald Trump, Präsident der USA, reagierte auch 2019 immer wieder unberechenbar und drohte und droht mit Krieg. In diesem Jahr gegen den Iran, gegen die Türkei und ganz aktuell auch wieder, heute Morgen habe ich es gelesen, gegen Nordkorea. Hunderte von Terroranschlägen, Flugzeugentführungen weltweit, Kriege, Bürgerkriege, wohin man auch schaut, ist das bedrohlich? Würdest du da von einer Katastrophe weltweit sprechen? Vielleicht sagst du ja, aber das meiste ist doch irgendwie weit weg. Hier in Dortmund oder wo auch immer du wohnst im Umland, ist das doch gar nicht so schlimm. Okay, nehmen wir einmal an, du bist Schüler und hast mehrere Fünfen auf dem Halbjahrszeugnis und deine Versetzung ist gefährdet. Oder du hast einen Job und heute hast du einen Brief, nein, nicht heute, aber gestern hast du einen Brief erhalten, in dem dir dein Chef betriebsbedingt kündigt. Oder du bist in einen Autounfall verwickelt. Dein Wagen ist Schrott, total Schaden. Der Unfallgegner schiebt dir die Schuld zu und du hast keine Zeugen. Und dann hat dir deine Ärztin vor kurzem mitgeteilt, dass du eine unheilbare Krankheit hast. Noch 1 bis 2 Jahre gibt sie dir. Und deine Frau, dein Mann hat dir vor kurzem mitgeteilt, dass sie dich nicht mehr liebt, dass er dich nicht mehr liebt und dass sie gehen will. Reicht das aus? Würdest du da von einer Katastrophe sprechen? Wahrscheinlich reichen dir in dem Fall schon 1 oder 2 Punkte aus dieser Liste. Und ich möchte jetzt heute gerne mit uns, mit euch gemeinsam darüber nachdenken, wie wir in solchen Katastrophenzeiten reagieren. Und da wird uns die Silke mit reinnehmen. Bin ratlos. Ich bin entmutigt. Ich warte vergeblich. Ich bin alleine. Ich bin wie ohnmächtig. Ich bin verzweifelt. Ich vergehe vor Angst.
Ich fasse neuen Mut. Ich halte Ausschau. Ich warte auf Hilfe. Ich bin zuversichtlich. Ich bin voller Hoffnung und Freude.
Vielen Dank, Silke. Zwei Haltungen. Haltungen, die sich auch in dem Predigtext für heute wiederfinden. Haltungen, die Menschen einnehmen können in schwierigen Zeiten, mitten in Katastrophen. Und wir werden hoffentlich verstehen, wie es möglich ist, von der einen Haltung zur anderen zu kommen. Ich lese uns den Predigtext aus Lukas 21, die Verse 25 bis 28 vor. Unheilkündende Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, am Mond und an den Sternen. Und auf der Erde werden die Völker zittern und nicht mehr ein- und auswissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. Die Menschen werden halbtot vor Angst darauf warten, was für Katastrophen die Erde noch heimsuchen werden. Denn die ganze Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Dann kommt der Menschensohn auf einer Wolke mit göttlicher Macht und Herrlichkeit. Und alle werden ihn sehen. Wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Bald werdet ihr gerettet. Zunächst ein paar Gedanken zu diesem Bibeltext, auch zum Zusammenhang, in dem der steht. Der gehört in das 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und da lesen wir, dass Jesus diese und andere Dinge über das Ende der Welt im Tempel in Jerusalem gelehrt hat, kurz vor seiner Verhaftung und Hinrichtung. Das heißt, in diesem Predigtext spricht Jesus als Prophet. Und das, was er als Prophet verkündet, was er ansagt, ist keine angenehme Zukunft. Jesus spricht von Katastrophen, nicht nur einer, sondern viele Katastrophen, die sich anhäufen. Unser Predigtext ist, das sieht man, wenn man das ganze Kapitel liest, nur das Ende einer längeren Aufzählung. Da ist die Rede von Konflikten zwischen Staaten, von Kriegen, von schweren Erdbeben, von Hungersnöten und Seuchen, von politischer Verfolgung von Christen und Gemeinde. Und dann ist die Rede hier von kosmischen Katastrophen, die die Erde treffen werden. Sonne, Mond und Sterne werden nicht mehr funktionieren, so wie wir das gewohnt sind. In einer parallelen Stelle im Markus-Evangelium lesen wir, die Sonne wird nicht mehr scheinen, der Mond auch nicht. Sterne werden vom Himmel fallen. Die Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Jesus, wenn er das so sagt, bezieht sich da auch auf ältere Propheten im Alten Testament, zum Beispiel auf Jesaja, Hesekiel und Joel. Und dann sagt er, das Meer wird toben. Es wird riesige Flutwellen geben, Tsunamis. Und das Meer mit seinen Stürmen und Wellen ist im Alten Testament und auch über die Bibel hinaus schon immer ein Bild für entfesselte, gefährliche, unbeherrschbare Naturkräfte gewesen. Also liebe Leute, das ist schon starker Tobak. Jesus prophezeit kein goldenes Zeitalter. Er malt ein Bild von einer Welt, die durch viele Katastrophen auf ein apokalyptisches Ende zugeht. Und das alles mit verheerenden, kosmischen, gigantischen Ausmaßen. Warum tut Jesus das? Will er uns Angst machen? Nein, er möchte uns vorbereiten. In seinem Rede, die wir in diesem Predigtext haben, malt Jesus uns zwei Haltungen vor Augen, wie wir auf solche Katastrophen reagieren können. Das sind die beiden Haltungen, die uns Silke Hahn eben schon gezeigt hat. Und lasst uns einfach mal schauen, inwieweit wir uns in diesen Haltungen wiederfinden können. Die erste Haltung, wir sehen sie jetzt gleich auch noch mal auf der Wand, auf der Leinwand. Vers 25 steht, Menschen werden in diesen Katastrophen zittern und nicht mehr aus- und einwissen. Die im Griechischen verwendeten Worte machen deutlich, im griechischen Grundtext, diese Worte machen deutlich, es geht darum, dass Menschen voller Angst und Schrecken sind. Dass ein Gefühl von Beklemmung herrscht und dass es eine große Ratlosigkeit gibt. Kein Ausweg ist in Sicht, keine Lösung der Probleme. Und Vers 26 heißt es, Menschen werden halbtot vor Angst darauf warten, was für Katastrophen die Erde noch heimsuchen werden. Menschen vergehen vor Angst. Es wird ihnen so gehen wie das Kaninchen, das auf die Schlange starrt. Kein Ausweg ist in Sicht. Das Ende kommt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Menschen sind gelähmt, hilflos, im Opfermodus. Keine Chance mehr, keine Hoffnung. Und dafür dieses Bild. Ein Mensch sitzt am Boden, allein, mit angezogenen Knien, den Kopf auf die Knie gelegt. Dieser Mensch bewegt sich nicht. Er kann nicht sehen, er will nicht sehen. Er ist umgeben von einer schwarzen Wolke. In so einer Verfassung fühlst du dich einsam, alleingelassen. Keiner ist an deiner Seite. Und irgendwie hast du aufgegeben, dich und die Situation, in der du steckst. Es wird nicht mehr besser werden, keine Hoffnung. Und was dich Tag und Nacht begleitet, ist Angst, Beklemmung, das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, es wird immer schwieriger. Kennst du so eine Verfassung? Vielleicht nicht 1:1, aber in der Tendenz. Und jetzt lass uns die andere Haltung anschauen. Sie wird in Vers 28 ja beschrieben. Richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Bald werdet ihr gerettet. Wisst ihr, mit dieser Haltung ist so viel ausgesagt. Wenn du dich so aufrichtest, dann bist du bereit zu handeln. Du bist bereit zu gehen oder auch zu kämpfen. In dieser Haltung bist du kein Opfer mehr. Wenn du dich so aufrichtest, dann hast du Mut. Vielleicht hast du wieder Mut gefunden. Wenn du dich so aufrichtest und den Kopf hebst, freudig den Kopf hebst, dann hast du Hoffnung. Bist zuversichtlich, weil es etwas gibt, wonach es sich lohnt, Ausschau zu halten. Hilfe ist unterwegs. Es kann nicht mehr lange dauern. Du weißt, du bist nicht allein. Wenn du dich so aufrichtest, dann bist du nicht mehr von Angst beherrscht. Du lebst wieder mitten in der Katastrophe. Kennst du diese Haltung? Und jetzt bin ich bei dem spannenden Punkt von diesem Predigttext her. Wie soll das denn gehen? Wie kommt denn ein Mensch, wie kommst du denn von der einen zur anderen Haltung? Wie kommst du denn dazu, mitten in einer oder mehrerer Katastrophen dich aufzurichten und freudig den Kopf zu heben? Die Antwort gibt Jesus in Vers 27. Dann kommt der Menschensohn auf einer Wolke mit göttlicher Macht und Herrlichkeit. Alle werden ihn sehen. Der Menschensohn, damit spricht Jesus von sich selbst. Jesus kommt wieder zum zweiten Mal auf die Erde mit göttlicher Macht und Herrlichkeit. Das erste Kommen ist uns vertraut. Darum geht es zu Weihnachten. Bethlehem, Krippe, Stall, Maria und Josef, Hirten, Ochs und Esel. Das alles geschah im Verborgenen. Jesus kam niedrig im Zeichen der Windel als ein Baby. Wir haben das oft in der Geschichte der Christenheit verniedlicht. Das Weihnachtslied Holder Knabe im lockigen Haar. Und oft haben Menschen Jesus, so wie er damals gekommen ist und wie wir ihn bis heute haben, nicht ernst genommen. Ihn in Frage gestellt, verspottet und am Ende haben sie Jesus die Freiheit genommen, ihn gefoltert und getötet. Das zweite Mal, wenn Jesus kommt, so lesen wir hier, wird das anders sein. Die Beschreibung geht auf eine uralte Prophetie im Buch Daniel im Kapitel 7 zurück. Alle werden Jesus sehen. Das wird ein spektakulärer Auftritt sein. Jesus kommt in oder auf einer Wolke, ein Zeichen für Gottes Herrlichkeit, mit Macht. Das heißt, Gottes Wesen wird an Jesus sichtbar, wie er wiederkommt. Es ist, als ob Gott selbst auf die Erde kommt. Alle werden vor Jesus auf die Knie fallen. Seine Autorität und Macht werden alle anerkennen. Alle werden sagen, Jesus ist der Herr. Das wird ein Donald Trump in den USA genauso tun wie ein Wladimir Putin und ein Erdogan in der Türkei, genauso wie ein Kim Jong-un in Nordkorea und eine Angela Merkel in Deutschland, genauso wie ein Emmanuel Macron in Frankreich. Und der Satz, Jesus ist der Herr, wird dann nicht mehr ein Glaubensbekenntnis sein, sondern die Anerkennung der Tatsachen. Jesus kommt dann als Richter. Er wird Gerechtigkeit wiederherstellen. Er wird über jeden Menschen, unabhängig davon, wo er herkommt, aus welchem Staat, aus welcher Rasse, aus welchem Volk, was sein Besitz ist, sein sozialer Status, sein Einfluss, Jesus wird über ihn unbestechlich ein gerechtes Urteil sprechen. Der Jesus, den seine Jünger damals kennen, vertrauen und lieben gelernt hatten und den auch wir durch Gottes Geist kennen und lieben gelernt haben, dieser Jesus wird wiederkommen und alles gut machen. Er wird die Katastrophen beenden, er wird alle unsere Tränen abwischen, er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, er wird uns einen neuen Körper geben und Er wird uns neuen Raum zum Leben schenken. Wir werden bei ihm sein und alle unsere Sehnsucht, alle unsere Hoffnung wird sich bei Jesus erfüllen. Und Jesus sagt, die Katastrophen, in denen du jetzt steckst oder die kommen werden, die zeigen dir, dass ich nahe bin. Erhebe deinen Kopf, halte Ausschau, ich komme zu dir. Vielleicht denkst du jetzt, nein, danke, das ist nicht mein Thema. Und in der Tat, es gibt einige Gründe, die dazu führen könnten, dass man sich mit dem Thema Jesus kommt wieder nicht beschäftigen möchte. So ist mir das lange Zeit auch gegangen. Also ich meine, ich habe das nicht abgelehnt, steht ja in der Bibel, klar. Aber ich habe gesagt, lese ich doch lieber was anderes. Zum Beispiel der Gedanke, ist das, also Jesus kommt wieder, nicht das Thema von irgendwelchen schrägen Sekten oder von reichlich merkwürdigen Christen? Vielleicht denkst du auch, ich halte mich lieber an die Sachen des Glaubens, die in der Vergangenheit liegen. Das Leben von Jesus, sein Leiden und Sterben, seine Auferstehung, das ist passiert. Das ist die Grundlage meines Glaubens. Aber eine Wiederkunft von Jesus, das ist mir zu spekulativ. Denkst du vielleicht, denkt jemand vielleicht. Schon so viele Christen haben seit 2000 Jahren, in den 2000 Jahren Kirchengeschichte gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt kommt Jesus wieder. Und was ist passiert? Nichts bisher. Und außerdem, auch das ist ein Grund, warum Menschen vielleicht eher sagen, ist nicht so mein Thema. Die Bibeltexte, die von dem zweiten Kommen von Jesus handeln, sind so düster. Haben wir auch heute. Katastrophen ohne Ende und Gott als Richter, der die Menschen verurteilt und dafür sorgt, dass manche in der ewigen Verdammnis landen. Nee, das passt wirklich nicht zusammen mit einem Gott der Liebe. Ich denke, das sind berechtigte Anfragen. Es lohnt sich, ihnen nachzugehen. Und es gibt gute Antworten auf diese Anfragen. Aber dafür ist jetzt in dieser Predigt keine Zeit mehr. Doch einen Gedanken möchte ich jetzt hier noch zur Sprache bringen. Wir denken oft, Jesus ist gekommen, um uns zu segnen, um unser Leben reich und schön zu machen, um uns zu heilen, uns zu versorgen und zu beschützen. Jesus ist ein guter Hirte für uns. Und so beten wir dann auch. Und es stimmt, Gottes Reich ist mit Jesus in unsere Welt gekommen. Und es ist wahr, wir erleben im Glauben Segen. Gott gibt uns seinen Geist. Wir dürfen seine Liebe kosten und spüren. Wir dürfen erleben, dass Gott unsere Gebete erhört und segnet. Es gibt nichts Größeres und Schöneres als diesen Segen Gottes zu erleben, mit Jesus zu leben. Aber all das ist noch unvollkommen. Paulus sagt im 2. Korintherbrief 5, Vers 5, dass der Heilige Geist, der uns ja all das möglich macht, was wir im Glauben haben, nur eine Anzahlung ist, ein Unterpfand ist auf das ewige Leben, was Gott uns geben wird. Eine Anzahlung. Also etwas, woran man sieht, was noch kommen wird. Etwas, was uns Gewissheit gibt. Ja, da wird noch mehr von kommen. Eine erste Teillieferung, aber noch nicht das Ganze. Das Reich Gottes ist noch lange nicht vollendet. Und Jesus sagt, dass auf dem Weg dahin Katastrophen kommen werden. Die Welt, in der wir leben, ist krank. Das Böse ist da an so vielen Stellen und wir sind mittendrin davon betroffen und darin verstrickt. Jesus wird zum zweiten Mal kommen. Er wird Gottes guten Einfluss durchsetzen in dieser Welt als Richter. Er wird für Gerechtigkeit sorgen und das wird das Ende dieser Welt sein, wie wir sie kennen. Und das wird der Anfang einer neuen Welt sein, eines neuen Himmels, einer neuen Erde. Alles, was wir jetzt bis dahin geglaubt haben, das werden wir dann sehen. Wir werden Jesus sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das wird unendlich schön sein, das wird Vollendung sein. Es gibt ein Lied, ein Liedtext, ich zitiere uns ein paar Verse daraus, das bringt das so in poetischer Sprache auf den Punkt. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe, wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Dort vor dem Thron im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Das ist die Perspektive, auf die wir schauen. Und mit dieser Perspektive können wir, und wenn wir jetzt nochmal die beiden Haltungen uns gemeinsam anschauen, mit dieser Perspektive können wir von der ersten in die zweite Haltung wechseln. Mit dieser Perspektive können wir in den kleinen und großen Katastrophen, die kommen werden, aufrecht stehen und unseren Kopf freudig erheben. Und wenn wir diesen Blick nicht haben, diese Perspektive nicht haben, dann verliert unser Glaube die Kraft. Wir sind enttäuscht, weil unsere Erwartung, dass Jesus uns den Himmel auf Erden schenkt, sich nicht erfüllt, weil unsere Gebete, manche Gebete nicht so erhört werden, wie wir es uns wünschten. Und dann bleiben wir in der ersten Haltung. Jesus sagt, Katastrophen werden kommen. Und mit den Katastrophen und durch die Katastrophen hindurch wird Jesus kommen und alles vollenden. Jesus hat immer wieder gesagt, das Ende der Welt ist nahe. Er kommt wieder. Das ist kein Thema für irgendwann. Das sind keine Worte für die Zukunft. Das sind Worte für heute. Auch 2000 Jahre später. Ohne diese Perspektive, Jesus kommt wieder, wird unser Glaube schräg und kraftlos. Ich lese uns zwei Verse aus dem Ende dieser Rede von Jesus im 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums vor, die Verse 34 sind sogar 3, 34 bis 36. Jesus sagt, seht euch vor, lasst euch nicht vom Rausch umnebeln oder von den Alltagssorgen gefangen nehmen. Sonst werdet ihr von jenem Tag unvorbereitet überrascht, wie von einer Falle, die zuschlägt. Denn er kommt plötzlich über alle, die auf der Erde leben. Bleibt wach. Und hört nicht auf zu beten, damit ihr alles, was noch kommen wird, durchstehen und zuversichtlich vor den Menschensohn treten könnt. Adventszeit. Wir freuen uns auf das Geburtsfest von Jesus. Adventszeit heißt aber auch, wir richten uns auf, wir erheben freudig den Kopf und schauen darauf, dass Jesus wiederkommt in unsere Welt mit den großen und kleinen Katastrophen, in denen wir sind. Adventszeit ist eine Chance, diesen Blick, dieses Aufrichten und diesen Blick einzuüben. Und wo können wir das besser tun als im Gebet? Hört nicht auf zu beten, sagt Jesus. Und deswegen lade ich ein an dieser Stelle, zu beten, gemeinsam zu beten. Wir haben in unserem Gemeindehaus einen Raum, der dem Gebet gewidmet ist, den Raum der Stille. Und da sind viele, viele, viele freie Stunden, in denen man diesen Raum nutzen kann, alleine oder gemeinsam mit anderen. Freitagmorgen um 8.30 Uhr, herzliche Einladung. Dienstag um 10.30 Uhr hier oben. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Termine, wo sich Leute treffen. Herzliche Einladung. Nutzt diesen Raum, gemeinsam zu beten, dass wir uns gemeinsam aufrichten und auf Jesus sehen. Der kommt. Amen.
In Regenbogen. Jesus, bitte hilf uns doch, diese Haltung anzunehmen, unsere Köpfe zu erheben und zu dir zu schauen, nicht auf unsere Sorgen um uns herum und auf unsere Ängste und auf unsere Vergangenheit, sondern auf dich. Mir fällt das manchmal so schwer und ich kann das gar nicht alleine. Und gib uns du doch deine Worte und lass uns spüren, dass du wirklich bei uns bist.
Sag dich. Unbeschreiblich, dein Licht strahlt. Wessen Hand ist vor dir rein? Himmlische Majestät, alles, was groß ist und zählt, wird vor dir bedeutungslos und klein. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Wer kann dein Kreuz begreifen? Wer je so tief sich beugen wie du? Wer erkennt, was du getan? Maßlosen Reichtum und Würde legtest du ab zur Erde, kamst du als Knecht und wurdest arm. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu. Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Für dich ist das Lamm, für dich ist das Lamm auf dem Thron, für dich ist das Lamm, für dich ist das Lamm auf dem Thron. Für dich ist das Lamm. Für dich ist das Lamm auf dem Thron. Für dich ist das Lamm. Für dich ist das Lamm auf dem Thron. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu. Ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu.
Amen.
Rolf machte mich während der Anbetungszeit darauf aufmerksam, dass die Anbetungslieder, die wir singen, ganz oft davon erzählen, von dieser Hoffnung, dass Jesus kommt und gleichzeitig Jesus immer auch schon da ist und ganz präsent ist. Und das war auch in den Liedern heute so deutlich. Und dafür ganz herzlichen Dank an euch. Es gibt noch mehr Grund zu danken und dafür bitte ich als erstes den Norbert zu mir nach vorne. Gut, dass du der Erste bist.
Ja, ich habe vor 14 Tagen hier gestanden und habe euch gebeten, euch zu beteiligen an einem finanziellen Ziel, nämlich 9.000 Euro fehlten uns noch und habe gesagt, Mensch, Weihnachtsgeld oder was auch immer, beteiligt euch. Das ist schon in einem sehr, sehr großen Maße geschehen. Nach meinem aktuellen Stand sind schon gut 8.000 Euro davon reingekommen. Und das ist erstmal ganz toll und das finde ich auch mal sehr beruhigend. Aber was ich mit dieser Ansage definitiv nicht möchte, dass all diejenigen, die gesagt haben, gute Idee, machen wir auch, sich jetzt zurücklehnen und entspannt zurücklehnen und sagen, ja, brauche ich ja dann doch nicht. Einmal ist der Betrag noch nicht zusammen. Zweitens, und das ist aber noch viel wichtiger, ich habe immer wieder erlebt, und ich glaube, das können ja ganz, ganz viele sagen, dass im Geben Segen liegt.
und enthaltet euch nicht des Segens. Und von dort aus beteiligt euch nach wie vor, ganz abgesehen davon, dass, das wusste ich dann nicht, als ich diese Summe genannt hatte, dass wir noch einige Renovierungsarbeiten hier im Foyer machen wollen, wo sicherlich auch viele von uns Eigenanteil leisten. Und eine andere Sache, die Scheibe im Technikraum, die eben nicht da ist. Und dieser sehr, sehr wichtige Übersetzungsdienst, der für unsere ausländischen Geschwister ja teilweise sehr essentiell ist, hat natürlich den Nachteil, dass die Leute, die in der Nähe des Raumes sitzen, wegen der fehlenden Scheibe eben dann zu viel dann auch mitbekommen und vielleicht abgelenkt sind. Das heißt, das wollen wir auch noch machen. Und deshalb möchte ich euch einladen, euch entweder jetzt an der Kollekte zu beteiligen und oder in den nächsten Tagen eine Überweisung nochmal für die Gemeinde auszufüllen. Letzteres hat dann auch noch den Vorteil, dass ihr eine Zuwendungsbescheinigung bekommt. Ganz herzlichen Dank. Haltet an, nicht nur im Gebet, sondern auch im Geben.
Frank, bist du je wortgewaltiger eingeladen gewesen? Es folgen weitere Leute, die nach vorne kommen, um uns zu berichten. Einmal ist das die SMD. Ich bin vorhin schon mit so einem Tütchen gleich aus dem Foyer gekommen und wurde auch schon ganz neugierig betrachtet. Dies ist das Tütchen und das ist der junge Mann, der dazu noch ein bisschen mehr sagen möchte.
Ja, hallo, ich bin Samuel von der SMD und ich darf euch die Arbeit der Studentenmission Deutschland kurz vorstellen. Wir sind eine von 80 Studentengruppen in ganz Deutschland und wir bestehen aus Studierenden aus ganz verschiedenen Fachrichtungen und auch unterschiedlichen Gemeindehintergründen. Wir haben Katholiken, evangelische Landeskirche und verschiedene Freikirchen bei uns vertreten, aber wir haben eine gemeinsame Basis. Wir sind Christen und wir wollen unser Christsein an der Uni leben und auch unsere Kommilitonen, unsere Mitstudenten, dazu einladen, Jesus noch näher kennenzulernen und auch den Glauben vielleicht anzunehmen. Und dafür machen wir verschiedene Aktionen. Wir sind aktuell ziemlich viel vertreten mit Hörsaalvorträgen und auch dem Markus-Theater. Wir sehen das hier, wir haben vor 250 Studenten oder auch Gästen aus den Gemeinden das gesamte Markus-Evangelium vorgeführt. Wir haben Hörsaalvorträge gehabt zum Thema der Urknall und die Gottesfrage und auch zur Glaubwürdigkeit der Bibel. Jetzt die Frage, warum erzähle ich euch das alles? Keine Panik, das ist kein Spendenaufruf, sondern wir wollen uns bei euch bedanken. Wir sind nämlich regelmäßig Gäste in dieser Gemeinde, eigentlich jeden Mittwoch im Semester. Hier haben wir Themenabende, wo wir uns organisieren. Wir planen unsere Aktionen am Campus und dafür möchten wir einfach Danke sagen bei euch und haben, weil das nicht nur leere Worte sein sollen, haben wir uns auch überlegt, wir wollen für euch backen und wir haben vorne ganz viele Tütchen vorbereitet. Vielleicht können wir die noch beim Gemeindekaffee gemeinsam teilen oder ihr dürft die auch gerne mit nach Hause nehmen. Wir freuen uns, wenn ihr im Gebet an uns denkt und wie gesagt, vielen Dank.
Ja, die Plätzchen sind meine Überleitung zur Seniorenweihnachtsfeier. Diese Seniorenweihnachtsfeier findet am 12. Dezember statt. Das ist ausnahmsweise der zweite Advent, der zweite Sonntag im Monat, nicht der dritte. Ich möchte dazu ganz, ganz herzlich einladen. Ich habe im Vorfeld mit Henning Voss gesprochen. Ich habe im Vorfeld mit unserem Pastor Arne Völkel gesprochen. Der Seniorenkreis brummt. Also lasst euch herzlich einladen, dabei zu sein. Dann möchte ich euch Gelegenheit geben, dass was wir heute im Gottesdienst gehört und erfahren haben, ein Stückchen mit weiterzutragen. Und wir sind sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie wir Dinge behalten. Manchen Menschen tut es gut, wenn sie immer wieder etwas haben, wo sie drauf gucken können. Für all jene gibt es diese kleine Karte. Die werden die Teens gleich am Ausgang verteilen. Und bei dem Stichwort Teens unterbreche ich meine Moderation und schaue auf den Pierre, denn die Teens haben auch noch einen Beitrag, den ich gerade fast vergessen hätte. Gut, dass Pierre so offensichtlich in meiner Blickrichtung steht. Der reibt sich jetzt die Hände und dafür gibt es Gründe. Ich kann jetzt sagen, ist das richtig? Pierre, Film ab. Ich kriege ein Ja. Aber das muss noch gewürdigt werden. Also das ist sozusagen eine adventliche Mondscheinaktion zum Laubhaken. Und der Applaus war wichtig. Vielen Dank. Wie ihr seht, ihr könnt das ja gleich auch live draußen sehen, ist der Garten jetzt laubfrei? Ich wünschte, es wäre meiner. So, während die weiter im Hintergrund laubhaken, steige ich noch mal ein auf diese Karte, die gleich eben auch Teens verteilen. Nehmt sie euch gerne mit nach Hause. Sie machen noch mal ganz deutlich die Bilder, die wir auch im Gottesdienst verwendet haben. Der Weg von der einen Haltung in die andere, der Perspektivwechsel, den wir uns wünschen, weil Christus uns den schenken möchte. Und weil wir das so unheimlich schlecht alleine können, wie die Nora gerade gebetet hat, nehmt euch diese Erinnerung gerne mit. Dann habe ich noch etwas für die, die sagen, so eine Karte. Ach Silke, so eine Karte. Ich weiß, die gibt es auch. Für die habe ich jetzt eine Körperübung. Ja, ich weiß, bei denen, die die Karte gerne mitnehmen, fängt jetzt so ganz langsam so ein Kribbeln im Nacken an. Die wird das nicht ernst meinen. Was ist eine Körperübung? Das wird die, nein, das tut die nicht, doch das tut die. Ich habe gute Erfahrung damit, sich in eine Haltung einmal selber einzufühlen. Und noch sitzt ihr so entspannt und lächelt mich lieb an. Das möchte ich gerne ändern. Wir wollen uns gegenseitig ganz stark ermutigen und das tun wir mit folgendem Satz. Oh, die, meine Güte, die haben lang gehakt. Ich möchte euch ermutigen, aufzustehen und euch gegenseitig zuzusprechen, richte dich auf, bald wirst du gerettet. Das steht da ein bisschen anders, aber das könnt ihr euch schnell merken. Richte dich auf, bald wirst du gerettet. Danach wollen wir den Segen empfangen, aber vorher wollen wir uns gegenseitig Mut zusprechen. Ihr seid eine wunderbare Herde, die nah beieinander sitzt jetzt. Nun beginnt es. Aufrichten beginnt mit Aufstehen. Und jetzt wende dich gerne jemandem zu und lade ihn ein, sich aufzurichten und sprich ihm zu. Richte dich auf, bald wirst du gerettet. Ja, und in dieser Freude hat sich auch die Folie schon sofort verändert. Das ist ganz wunderbar. Und nun singen wir gemeinsam das Lied, was Gerd noch vorbereitet hat. Freue dich. Ja, genau.
möchte uns jetzt den Segen Gottes zusprechen, vorher aber noch drei Dinge. Draußen gibt es im Anschluss an den Gottesdienst Kaffee zu trinken und natürlich die Kekse von der SMD. Herzliche Einladung dazu. Dann ist draußen am Tisch wieder die Gemeindeleitung gerne bereit zum Gespräch. Und wenn du dir wünschst, dass jemand mit dir betet, für dich betet und dich vielleicht auch segnet, dann komm bitte einfach hier nach vorne in den ersten Reihen, sitzen Menschen, Männer und Frauen, die gerne mit dir beten. Und jetzt spreche ich uns den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr schenke dir den Blick nach vorne und das Wissen und Vertrauen, Jesus kommt in diese Welt, in diese Katastrophen, die in der Welt sind, hinein. Er ist der Herr, er wird der Herr sein über alles. Und in diesem Vertrauen, in dieser Hoffnung, richte dich auf und erhebe freudig deinen Kopf. Der Friede Gottes, der höher ist als alles, was Angst und Sorgen macht, dieser Friede Gottes bewahrt dich in Jesus Christus. Amen.